Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche herzlich willkommen in diese neue Folge von Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Lieber Winfried Küppers, der rechts neben mir sitzt, normalerweise ist es so, dass ich mit einer gewissen Ehrfurcht erstmal dich begrüße.
Oh, das ist aber nett von dir.
Heute ist der prozentuale Anteil der Ehrfurcht ein bisschen zur linken Seite
geschrumpft,
womit du aber, glaube ich, leben kannst, ja, dass es in diesem Fall mal so ist.
Ich freue mich riesig über unseren heutigen Gast. Das habe ich sehr gefreut, ihn gewinnen zu können. Und ich bin überzeugt, wenn ihr da draußen mitbekommt, wer es ist und was ihr alles gemacht habt, teilt ihr meine Meinung.
Professor Hans-Ulrich Sachs sitzt mir links gegenüber. Herr Professor Sachs, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe Ihre Vita gelesen, Herr Sachs. Die hat mir der Herr Küppers vorher geschickt. Ich kannte Sie auch vorher ein bisschen, aber was Sie alles getan haben, ist sensationell im unternehmerischen Sinne und passt super zu unserem Podcast, ja. Systemkompetenz, oder?
Ja.
Wir wollen mal in dieser Folge ein bisschen darüber sprechen. Sie wissen, der Podcast heißt Systemkompetenz. Da geht es darum, dass man unternehmerischen Erfolg generieren kann, wenn man so denkt wie der Winfried, in Systemen, wenn man vieles analysiert, wenn man weiß, wie Vertrieb funktioniert. Ich würde gerne diese Folge nutzen, um mal zu schauen, was Ihre Geheimrezepte so in der Vergangenheit waren, dass Sie diese Art von unternehmerischen Erfolg leisten konnten und auch gehabt haben, und würde da mal Ihre Vita ab einem gewissen Punkt einsteigen, dass wir zusammen mal da durchgehen. Ich hoffe, Sie sind einverstanden. Und als erstes habe ich einen Zettel bei Ihnen gesehen. Sie haben ein Zitat mitgebracht. Das würde mich mal interessieren, welches Zitat das ist und warum Sie das gewählt haben.
Es ist ein Zitat, das mich die letzten Dekaden begleitet. Es stammt von Albert Einstein und heißt: Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Warum ist das so ein bisschen mein Leitmotiv? Weil es oft Aufgaben gab, und eine werden wir sicherlich noch im Einzelnen betrachten, die den Import eines koreanischen Autos nach Deutschland. Ich sage Ihnen, da gehört schon Fantasie dazu. Ein Unternehmen hier in einem sehr wettbewerbsträchtigen Umfeld zu platzieren, das keiner kennt, keiner aussprechen kann und eigentlich von niemand gebraucht wird. Da brauchen Sie Fantasie dazu, und da passt dieser Spruch ausgezeichnet dazu.
Ja, das würde ich aber auch mal so sehen. Sie sprechen sicherlich, wenn ich in Ihrer Vita mal einsteigen kann, natürlich nicht Gewähr für Vollständigkeit, weil dann würden wir eine Folge nur darüber reden, was Sie so alles gemacht haben. Aber wir starten mal oder steigen mal ein, als Sie Mitglied des Vorstandes der Schwabengarage AG war. Ich glaube, das passt zeitlich auch mit der Geschichte Hyundai, oder?
Um korrekt zu sein, ich kam 89 zur Schwabengarage, und im gleichen Jahr wurden wir gefragt, die Schwabengarage, ob wir grundsätzlich Interesse hätten, die Marke Hyundai nach Europa oder beziehungsweise Deutschland im Besonderen zu bringen. Und ich der Einzige war, ich kam aus Indonesien nach einem vierjährigen Aufenthalt mit der Familie wieder zurück, so ein bisschen Asien vertraut, wurde ich gebeten, als Einziger, der da halbwegs vernünftig Englisch sprach,
auch noch
diese Feasibility Study, diese Plausibilitätsstudie zu erstellen. Und da ging es eben schon darum, wie soll ein Fahrzeug, das keiner vom Namen her aussprechen konnte und das Land Südkorea ja keinerlei Automobilbaukompetenz bis zu diesem Zeitpunkt hatte, wie kann so ein Fahrzeug hier verkauft werden? Und dazu mussten viele Studien gemacht werden, Marktstudien, Preisstudien, Designstudien, Technikstudien, auch bis hin, wie lange braucht das Auto eigentlich eine Garantie, und last but not least, ist das Auto eigentlich auch vom Crash-Test-Verhalten
der Elchtest.
Ist das Fahrzeug hier, entspricht es den Ansprüchen?
Herr Sachs, was glaube ich Winfried auch gar nicht weiß, Winfried, Hyundai Getz und Hyundai Santa Fe, beide gefahren.
Oh.
Dieser Mann hat im Grunde dafür gesorgt, dass ich diese Autos fahren konnte.
Dass du mal Autos fahren konntest.
Ja, gut,
vernünftige Autos fahren konntest.
Ja. Wie siehst du das so, wenn Herr Sachs so davon spricht und auch mit welcher, also das sind ja bahnbrechende Dinge gewesen damals, ne?
Genau.
Das ist unser Eins ja gar nicht so klar, was da alles kam.
Also das Spannende daran finde ich, dass etwas, was heute selbstverständlich ist, Hyundai ist auf dem deutschen Markt selbstverständlich vorhanden. Damals, wenn man so einen Anfang nehmen musste und wie wenig Vorbereitung da war und mit einer normalen Analyse angefangen wurde und alles hochgearbeitet wurde, das finde ich spannend. Mhm.
Der Teufel liegt ja immer im Detail. Es war ja nicht nur alleine jetzt eine Fixierung des Preises, nicht? Da müssen wir eben verschiedene Fahrzeuge raussuchen mit der gleichen Kubikanzahl oder Zylinderanzahl, mhm, und dann sagen so, okay, das Auto darf nicht mehr wie 20.000 Euro kosten, damit sind wir 20% unter dem Golf, dann wird sich das Ding schon verkaufen. Mhm. Das ist es alleine nicht. Mhm. Ja? Sind die Ersatzteilthemen, die geregelt werden müssen. Sie müssen ja Ersatzteilpreise haben, die ebenfalls im Rahmen einer vernünftigen Preisgestellung, mhm, beschrieben werden, damit nicht nachher der Eindruck bei dem Kunden entsteht, sie machen vor den billigen Preis und hinten holen sie sich die Ersatzteile. Ja, mhm. Dann Garantieleistungen mussten definiert werden. Ne? Sie können sich vorstellen, der Hersteller will so wenig wie möglich Garantieleistungen, mhm, geben. Mhm. Sie als Importeur wollen so viel wie möglich Garantieleistungen dem Kunden versprechen, um ein Zeichen des Vertrauens zu geben. Also viele, viele Einzelthemen waren da zu besprechen und die haben wir so gelöst, dass die Marke ja heute nicht nur über sehr respektable Designformen verfügt, sondern auch über einen wirklich tollen Marktanteil, der mittlerweile jenseits der 5% liegt.
Design. Und Design ist übrigens das Stichwort, das ist der Grund, warum ich diese Autos gekauft habe.
Ja. Ja, da haben wir damals natürlich maßgeblich mitgearbeitet, dass Design Center von London nach Deutschland gekommen ist, okay, weil wir gesagt haben, gut, wenn der Spruch stimmt, dass Deutschland, oder es gibt einen englischen Spruch, der heißt, if you do it here, you do it anywhere. Mhm. Das betrifft Deutschland. Wenn du in Deutschland Autos verkaufst, kannst du überall auf der ganzen Welt verkaufen. Mhm. Und das war auch ein relativ hartes Stück Arbeit, die Koreaner, mhm, davon zu überzeugen, sie nach Deutschland zu bringen, weg aus England, mhm, hierher zu bringen und zu sagen, so, wenn der Spruch stimmt, dass Deutschland das Zugpferd Europas ist für den Verkauf, dann müssen wir hier entwickeln, ja, dann müssen wir hier Design machen. Mhm. Die Fahrzeuge, mit denen wir angefangen haben, waren im Prinzip Mitsubishi-Autos. Das war der Mitsubishi, mhm, Colt, das war der Mitsubishi Lancer. Die großen weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Das ist nicht schlimm.
Ja. Ja. Mhm. So, und davon mussten wir weg. Ja, und das ist, meine ich, vortrefflich gelungen.
Winfried, hättest du damals zu diesem Zeitpunkt, wenn du in deinem heutigen Alter schon genug Erfahrung hattest, hättest du in dem Moment dieses Projekt als, oder ich frage mal anders, im Automobilsektor ist es ein bisschen einfacher, Dinge zu skalieren? Oder hättest du auch damals in dem Moment gesagt, das ist skalierbar, das kriegen wir hin?
Gar
auch vielleicht
Fall.
Mit diesen,
ne? Gar keinen Fall. Nein. Also ganz 80er Jahre koreanisches Produkt nach Deutschland holen, musst du entweder sehr intelligent oder sehr verrückt sein. Ernsthaft, dann brauchst du wirklich Visionen. Ernsthaft. Ja, also das war ja noch eine ganz andere Zeit. Auf gar keinen Fall. Deswegen höchste Hochachtung. Ich meine, was Sachs noch gemacht hat, es ging ja noch viel weiter mit Bank und so. Also ich verstehe, warum VW sie nachher geholt hat und in den Vorstand geholt hat. Die Kreativität, das zu so einem frühen Zeitpunkt zu sehen und den Mut, es zu tun, weil der Schwabengarage ging es ja gut. Ja. Das war ein gesundes Unternehmen, ein starkes Unternehmen. Hätten sie es nicht gemacht, wären sie immer noch ein guter Vorstand gewesen.
Unbedingt.
Ja? Unbedingt. Also es gab keine Not, es zu tun und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich habe Lust darauf, ich sehe es und ich habe auch das Rückgrat, das zu probieren und zu machen und mit sehendem Auge Schritt für Schritt zu gehen. Das kostet Unmengen an Zeit, Unmengen an Energie, man muss ganz viele Menschen überzeugen.
Geld. Aber
und doch Geld. Und dann das Risiko einzugehen, wenn es nicht gut geht, sind sie natürlich der Buhmann. Wenn es gut geht, kriegt es keiner mit, war es jeder andere. Höchste Hochachtung.
Herr Sachs, sind Sie jemand, der im unternehmerischen Sinne gerne bereit ist, Risiko einzugehen? Sind Sie auch privat jemand, der sagt, ich habe kein Problem mit Risiko, wenn ich genau weiß, dass das funktionieren wird?
Grundsätzlich ja. Ja, sonst hätte ich nicht mich viele Jahre später persönlich beteiligt an einem Zulieferbetrieb. Ja, also Risiko ist, wenn es denn überschaubar ist, Teil des Geschäftslebens. Ja, ohne Risiko geht nichts. Aber ich möchte noch einen Punkt erwähnen, weil ich gerade den Hinweis Geld gegeben habe. Mhm. Das Ganze wäre natürlich nicht möglich gewesen mit Hyundai, wenn ich nicht einen Aufsichtsrat bzw. einen Aufsichtsratsvorsitzenden gehabt hätte, der das Ganze mit unterstützt hätte.
Stimmt.
Ich hatte auch Aufsichtsratsmitglieder, die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, als dann die Entscheidung im Aufsichtsrat auf dem Tisch lag, geben wir einen zweistelligen Millionenbetrag frei, wir als Aufsichtsrat, damit der Vorstandsvorsitzende Hans-Ulrich Sachs Hyundai nach Deutschland holen darf. Das heißt, damals war ich noch nicht Vorstandsvorsitzender, das bin ich dann erst, nachdem der Erfolg da war, geworden.
Das ist überraschend.
Das war dann auch nochmal ein hartes Stück Arbeit, den Aufsichtsrat dann komplett hinter mich, hinter uns, den Vorstand zu bekommen, dieses Wagnis einzugehen.
Hm. Wollen wir zu VW mal einmal springen? Wie es da weiterging, wenn wir mal in der Vita eine Weile näher zur Gegenwart.
Ich hätte gerne noch das Thema Hyundai dann abgeschlossen, wenn Sie mir nicht böse sind. Fall. Weil nachdem die Organisation stand, wir in relativ kurzer Zeit bundesweit 250 Händler organisiert haben, bereits im zweiten vollen Geschäftsjahr über 30.000 Hyundais in Deutschland. Wow. Dann der schnellste Start einer neuen Marke ever. Mhm. In Europa, ne? Deutschland als größter Markt muss dann in Europa sein. So, gefördert wurde das Ganze durch eine Bankgründung, die wir nach vorne getrieben haben, um unseren Händlern die Händlereinkaufsfinanzierung zu ermöglichen. Heißt, wir sind natürlich als Bank, als Captive Bank in der Lage, das Risiko der Fahrzeuge eher abzusichern und einzuschätzen als eine normale gewerbliche Bank, weil wenn dem Händler was passiert, holen wir die Autos ab und schieben sie eben zum nächsten Händler. Ja. Insofern konnten wir wesentlich großzügiger die Händler-Einkaufsfinanzierung gestalten und der Händler wiederum hatte ein höheres Portfolio an Neuwagen, um sie dann dem Endverbraucher zu zeigen und zu sagen, guck mal, wir haben nicht nur einen roten und einen grünen, sondern wir haben auch einen gelben und einen weißen und was auch immer blauen. Das hat sicherlich den gesamten Prozess des schnellen Markteinstiegs maßgeblich positiv beeinflusst.
Ich weiß, ich sage das jetzt wieder als Amateur, lieber Winfried, aber wenn es noch nicht genug gewesen wäre, das Risiko einzugehen, so eine Marke in Deutschland zu etablieren, dann wird sogar noch eine Bank praktisch gegründet, sozusagen, um die Finanzierung zu gewährleisten für die Einzelnen. Das finde ich einfach Wahnsinn. Ne?
Das ist vom Risikomanagement nicht das Problem. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie aufwendig es ist, in Deutschland eine Bank Lizenz zu bekommen. Ja. Das war noch eine Vollbanklizenz, wie ich weiß. Ja, also das hinzubekommen, da musste ich auch entscheiden, ob du am Wochenende noch nach Hause gehen willst. Ja. Also die Arbeitsbereitschaft, die Leistungsbereitschaft und die Vision zu haben, als Schwabengarage, also als Autohändler, eine Marke nach Deutschland zu holen, Importeur zu werden, damit quasi Hersteller zu werden und dann noch zu sagen, und obendrauf machen wir noch eine Bank, ist unternehmerisch völlig logisch und vernünftig. Das sage ich heute, weil ich weiß, dass es gut ging. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es gut ging, war damals nicht für jeden bestimmt sichtbar.
Ja, zumal, ich hatte ja vorhin schon mal den Aufsichtsrat erwähnt, ne? Wir im Aufsichtsrat einen Vorstandsmitglied der BW Bank hatten. Mhm. Und Sie können sich leicht ausmalen, welche Position der BW-Bank-Vorstand zur Bankgründung der Schwabengarage hatte.
Da war das bestimmt begeistert, dass keine Banken hatten.
Ich darf das mal salopp sagen, eisenharte Diskussionen. Aber zu guter Letzt wurde das auch dann vom Aufsichtsrat genehmigt, weil die Vorteile, die wir dargestellt haben, lagen auf der Hand. Und am Ende des Tages hat sich es auch bewiesen, dass über die Bank, die Händler-Einkaufsfinanzierung und die Absatzfinanzierung, wie es so schön neudeutsch heißt, Retail Financing, doch ordentlich Geld verdient werden konnte. Mhm. Also es war ein ganz wichtiger strategischer Baustein in der Entwicklung der Marke in Deutschland.
Also das Besondere, was ich halt an der Sache sehe, ist, und das zeichnet Sie tatsächlich aus, Professor Sachs, es ist das eine, den Mut zu haben, was zu machen, andere zu überzeugen, zu können, ist was ganz Wichtiges. Aber was sie auszeichnet, ist, an alles gedacht zu haben. Und ich glaube, nur deswegen ist es zum Erfolg geworden. Und als Vorsitzender oder Vorstandsmitglied, danach Vorstandsvorsitzender einer Schwabengarage, ich betone nochmal, ja, also eines Autohändlers, dem es ja gut ging, der also keine Not hatte, zu sagen, wenn ich schon ein Auto nach Europa hole, dann mache ich es richtig. Dann mache ich hier das volle Geschäft auf. Und an alles zu denken, was nicht vorher ja schon ihr Tagesgeschäft war. Das sind die meisten schwimmen im eigenen Saft, das kennen wir alle. Und das, was mich betrifft, kann ich jeden Tag immer gut machen, kein Thema. Ich habe es ja schon 10-mal gemacht. Aber beim ersten Mal habe ich so viel Fehler gemacht, dass ich heute nicht mehr darüber rede. Darum habe ich so oft nachher noch gemacht. Deswegen ist es einmal richtig, worüber ich dann reden kann. Aber beim ersten Mal an alles zu decken, den Mut zu haben, das zu machen, das ist wahre Systemkompetenz. Das ist die Fähigkeit, strategisch alles zu durchdenken. Und das zeichnet sich aus.
Und eine Anzahl von tollen Mitarbeitern, die das alles mitgetragen haben, und plus einem Aufsichtsrat, der das alles mitgezogen hat. Denn alleine die Gründung der Hyundai Motor Deutschland hat damals einen zweistelligen Millionenbetrag gefordert als Gründungskapital. Ich kann jetzt heute, es sind ja ein paar Jahre her, sagen, wir haben im dritten Jahr das Kapital, das uns der Aufsichtsrat gegeben hat, nach Steuern als Dividende wieder ausgeschüttet.
Wow.
In voller Höhe.
Wow, Respekt.
Ja, also insofern war das Ganze nicht nur ein großer Markterfolg, sondern auch ein großer, großer betriebswirtschaftlicher Erfolg.
Was ich ja persönlich so spannend finde, ich weiß, du wolltest noch was anderes erzählen, bevor wir, aber so einfach als Einschub, wir können nachher darüber reden, was ich total spannend finde, das liegt mir auf der Seele, ist, wir haben ein so strategisches Wissen und Können, und haben eine tolle Vita. Dirk will es unbedingt gleich nochmal loswerden. Und trotzdem nehmen sie sich heute immer noch die Zeit, sich um Mittelständler zu kümmern. Und haben immer ein offenes Ohr, wenn ein Mittelständler kommt und sagt, haben Sie mal einen Tipp, haben Sie mal einen Rat. Beraten ja auch aktiv mittelständische Unternehmen und helfen denen, eine neue Vision zu finden, sich neu zu positionieren. Etwas, was wir in der heutigen Zeit mehr denn je brauchen, aufgrund verschiedenster Einflüsse von außen, verschiedenster Krisen, die sich kumulativ über uns ergießen. Und dass sie sich nicht zu schade sind, sage ich ganz offen, sich um den Mittelstand zu kümmern, sondern im Gegenteil, den besonders gerne zu machen, anstatt sich nur bei Konzernvorständen zu tummeln, rechne ich ihn ganz hoch an. Aber jetzt darfst du Dirk unbedingt das erzählen.
Ich habe das Gefühl, Herr Sachs möchte dir antworten.
Ich war gar keine Frage, war nur ein Hinweis.
Hast du mir eingesehen? Ja. Ich wollte das eigentlich nur in der Weise erklären, dass ich ja auch 20 Jahre lang Vorlesungen gehalten habe, trotz aller Vorstandsjobs, die ich hatte, auch später während VW, hatte ich ja die Ehre, dann mit dem Flieger herfliegen zu dürfen zu meinen Vorlesungen. Habe das dann teilweise auch am Wochenende gemacht. Um es in einen Satz zu bringen, ich sehe das als meine, ja nicht Verpflichtung an, als meinen Teil des Lebens und Jobs an, die Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht nur Studenten weiterzugeben, sondern auch den Mittelständler. Ja, gerade im Mittelstand ist der Bedarf an Unterstützung zur Strategieentwicklung, zur Absicherung der Zukunft so unglaublich unterentwickelt. Und deshalb gibt es da so einen Riesenbedarf, dass ich gerne die gemachten Erfahrungen einbringe. Und deshalb stehe ich, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen im Rentenalter bin, gerne zur Verfügung und mache das auch mit großer Freude.
Und da herrscht ja auch Potenzial, ne? Also ich meine, der Mittelstand ist ja die wichtigste Säule der Wirtschaft in Deutschland, ne?
Also mindestens 60%, 70% der Arbeitsplätze stellt der Mittelstand, ne?
Ja, also ich gebe Ihnen ja völlig recht. Trotzdem ist es ja ein Trend, lieber schickimicki in Konzernvorständen, um was zu trinken oder zu essen, wie sich manche vorstellen, ist gar nicht so, ich weiß.
Aber sonst hätten wir Herrn Sachs ja auch nicht in unsere Folge eingeladen, wenn er so wäre. Nein, Quatsch.
Und das finde ich toll, jetzt muss ich ganz offen sagen, weil ich kriege das ja auch mit. Also Sie sind ja bei Steinbeis schon sehr, sehr lange verbunden und ich kriege das schon mit, dass das im Mittelstand sehr geschätzt wird, wenn auf einmal ein gesundes, mittelständisches Unternehmen Quantensprünge machen kann, weil es sich mit ihnen unterhalten hat und sie dann auch es an die Hand nehmen und ihnen helfen, an alles zu denken. Nicht nur eine tolle Idee zu haben, sondern alles zu denken, weil sie haben schon richtig erwähnt, natürlich können auch die Mitarbeiter dazu, die man ja auch mitnehmen muss, nur die entwickeln sich nicht von alleine. Dazu brauchst du eine klare Führung. Das heißt, man muss an alles denken und das macht den Mittelstand aus und das macht sie aus, dass sie das durchlebt haben, vorgelebt haben und trotzdem sagen, hey Leute, ich zeige euch gerne, wie das geht. Und das ist, glaube ich, eine große Bereicherung hier bei uns in der
Region. Wie es geht, ist schwierig, aber an die mit zu begleiten, ja, mit zu begleiten, mit den Personalressourcen, die im Unternehmen da sind. Ohne die entsprechenden Mitarbeitern geht gar nichts, nicht? Und wenn dann noch das Unternehmen ausreichend kapitalisiert ist, dann muss man es eigentlich bewerkstelligen können. Nicht? Ja? Immer getreu Einstein, nicht? Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und die Fantasie, die steckt ja nicht in dem Unternehmer, sondern die steckt in der Organisation, in den Menschen. Und die müssen revitalisiert oder vitalisiert werden.
Ja. Ja?
Und das geht, das habe ich mehrfach erlebt. Und so sind meine gemachten Erfahrungen ja auch, nicht? Ja. Also eine Bank habe nicht ich alleine gegründet, sondern mit meinen Mitarbeitern, mit in dem Fall mit 30% Anteil der Berliner Bank. Nicht? Das, da müssen Sie die Dinge zusammenbringen. Ja? Sie,
ja,
Sie müssen sie moderieren, zusammenschweißen, dafür begeistern, dass das was wird.
Ja. Wir haben unseren Hörerinnen und Hörern versprochen, dass wir ein bisschen durch Ihre Vita gehen, und ich würde gerne einen kleinen Sprung machen und Sie fragen, wie sich die Aufgaben dann verändert haben, als Sie Mitglied des Markenvorstands bei VW wurden. War das ein großer Schnitt, dass man auf einmal andere Dinge gemacht hat? Hat sich da irgendwas verändert? Ist das gleich geblieben?
Ganz schwierige Frage. Also es ist ein riesen Unterschied, ob Sie Vorstandsvorsitzender eines schon auch Milliardenunternehmens sind oder dann Teil eines Konzernvorstands. In dem Fall Markenvorstand. Ich war ja Vertriebsvorstand Volkswagen, also der stärksten Marke innerhalb des Konzerns. Da ticken die Uhren schon anders. Es fängt schon damit an, dass sie über 50% ihrer Zeit innerhalb von Konzernmeetings verbringen, die sie eigentlich andersweitig mit ihrem Job vielleicht besser verbringen können.
Ich sage es jetzt.
Ich sage es vorsichtig. Ja. Und ob die Zahl 50% so korrekt ist, das lassen wir jetzt auch mal so im Raum stehen. Das ist eher die Schattenseite. Das Positive ist, dass ich bei Volkswagen eine höhere Dimension der Strategieentwicklung erlebt habe. Und zwar angeführt von Ferdinand Piëch. Man mag über ihn denken, wie man will, aber ich habe ihn als den brillantesten Strategen erlebt in meiner ganzen beruflichen Laufbahn. Und zwar nicht nur alleine, wie jetzt Anteile innerhalb der Familie hin und her manövriert werden zum Wohle der Familien oder der Familie, sondern auch Strategien, wie die einzelnen Marken gegenüber dem Wettbewerb, und zwar weltweit, abgegrenzt werden können, aufgestellt werden können, um am Ende des Tages die Grundlage zu legen, der weltgrößte Automobilhersteller zu werden. Bei einer angemessenen Ertragslage. Das habe ich bei Piëch gelernt und dafür bin ich sehr dankbar. Und da gibt es sicherlich auch einiges weiterzugeben.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also das ist schon sehr, sehr interessant, was Sie da erzählen und auch welche Bereiche Sie erlebt haben. Ne? Dass man wirklich, das ist ja für Sie wahrscheinlich auch rückblickend eine tolle Sache, dass Sie da in viele Sphären gehen konnten. Ne?
Ja, unbedingt. Also bin ich sehr dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Es ist nicht so allzu vielen Menschen vergönnt, vom Mechanikerlehrling beim Daimler in Stuttgart zum Vorstandsmitglied von Volkswagen zu werden. Ne?
Tja, und nebenbei noch Familie.
Und Familie, ja. Ja, klar, ja. Drei Kinder großgezogen. Ne?
Respekt.
Ja.
Wollen wir kurz mal über Dekra sprechen?
Kümmerlich.
Als nächsten Schritt von der Vita?
Ja.
Dekra habe ich mir hier aufgeschrieben, waren Sie auch unter anderem Vorstand. Es ging vom Fokus her so ein bisschen um das Thema Akademie, Consulting.
Ja.
Wenn ich mich richtig informiert habe. Das war ja dann wahrscheinlich auch ein ganz anderer Schritt dann, oder?
Ich fange mal mit der Consulting an. Die Consulting war zum damaligen, als ich diese Aufgabe übertragen bekam innerhalb der DK, eigentlich ein nicht wirklich existierender Bereich innerhalb der DK. Wir haben das dann, die DK Consulting, in eine Rechtsform gegossen, in eine juristische Person gegossen, nämlich in die DK Consulting GmbH, haben Kompetenzen aufgebaut, haben Kompetenzen dann geordnet, in technische Kompetenz, betriebswirtschaftliche Kompetenz, in organisatorische Kompetenz und haben durch das Netzwerk der DEKRA ein sehr respektables Beratungsgeschäft aufgebaut. Bei der Akademie hat sich die Situation etwas anders dargestellt. Da ging es hauptsächlich um die Aus- und Weiterbildung der Ingenieure, hauptsächlich im Kraftfahrzeugbereich. Mhm. Und das war ein großer Teil. Der zweite Teil war ein Angebot der DEKRA-Akademie für die Aus- und Weiterbildung über die Agenturen für Arbeit. Mhm. Und das war ein Geschäft, was sehr volatil war. Da gab es mal Zuschüsse, dann hat das Geschäft geboomt. Und ein halbes Jahr später gab es keine Zuschüsse mehr, weil die Budgets leer waren. Ja. Waren unsere Schulungsräume alle leer. Und da ging es dann darum, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Mhm. Und das war eigentlich so mit die Hauptstoßrichtung, dass wir dann gesagt haben, oder ich war ja dann am Ende des Tages allein verantwortlich für die Akademie, gesagt haben, wir müssen das Thema Agentur für Arbeit so reduzieren, dass es unter einer kritischen Masse liegt, dass es, okay. Dass es uns nicht mehr in der Existenz bedroht. Und wir müssen, damit das unter die kritische Masse fällt, ein Kompensationsgeschäft aufbauen. Und das kann nur im Industriegeschäft liegen. Das heißt, wir müssen mit unserer technischen Kompetenz Unternehmen draußen im Markt Schulungen anbieten. Technische Schulungen, betriebswirtschaftliche Schulungen, haben wir ja alles da. Ne? Mhm. Und das haben wir entwickelt, und das haben wir nach vorne getrieben, und das ist auch heute noch ein wichtiger Bestandteil der DEKRA. Also auch da im Prinzip einen eigentlichen Paradigmenwechsel innerhalb der DEKRA-Akademie. Und muss ich wissen, die hatten über 1000 Leute. Ne? Mhm.
Ja. Herr Professor Sachs ist ja im Grunde jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo jemand seine komplette Karriere in einer Branche, sag ich mal in der Automobilbranche und alles, was dazugehört und klar natürlich auch ein bisschen drumherum, dort seine unternehmerischen Erfolge gefeiert hat. Würdest du sagen, dass das auch so empfehlenswert ist, dass man sagt, naja, so frei nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinem Leisten, bleib lieber in der Branche? Oder ist es manchmal auch so, dass man sagt, mach mal was ganz anderes und kannst da vielleicht auch Dinge übertragen, die du da gemacht hast, auf eine andere Branche?
Ach, ich glaube, so sehr ist er gar nicht in der Branche geblieben. Ich weiß, wie Sie es dann sagst. Aber klar war es alles Automotive, aber von der Schwabengarage zu VW und nachher zur DEKRA ist das schon eine gigantische Bandbreite. Mhm. Und ich glaube, das ist es, was sie auch auszeichnet. Also wie Sie sehen, aber diese Fähigkeit, bei VW was zu bewegen, Hyundai nach Deutschland zu holen und hinter eine Consulting-Abteilung bei der DEKRA überhaupt erst existent zu machen, wenn wir ehrlich sind, und die Akademie ins Laufen zu bekommen und selbstständig zu werden, das ist so eine Bandbreite, das kannst du nicht machen, ganz wichtig, wenn du eine Führungskraft bist, die sich auf ein Thema spezialisiert hat.
Ah, okay.
Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, empfehle ich immer dann, wenn du Schuster bist. Mhm. Also wenn du gut bist in HR, bleib bei HR, wenn das ein Thema ist.
Deswegen heißt unser Subtitle ja auch, wenn es mehr als 100% sein
genau. Kann. Ne? Also. Und dann ist es natürlich spannend zu sagen, man hat die Fähigkeit, durch Strukturen hindurchzuschauen, Systeme zu erkennen und die Ableitung zu treffen. Und das anzuwenden, ist natürlich viel spannender auf verschiedenste Bereiche, weil Strategieentwicklung ist immer das Gleiche, wenn man sie kann.
Herr Sachs, wenn ich jetzt bei Ihnen mal häufiger zu Hause vorbeikommen würde, würde ich Sie denn auch mal im Gartenstuhl erwischen, wo Sie mal einen ganzen Nachmittag nur ein Buch lesen, Musik hören oder die Sonne genießen?
Durchaus.
Weil Sie scheinen mir noch sehr akribisch unterwegs zu sein und umtriebig in Ihrem Alter.
Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Das kann schon passieren, ja. Aber ansonsten bin ich unterwegs.
Oder fehlt ja. Ihnen da auch irgendwie? Also sind Sie noch so, dass Sie sagen, nee, warum soll ich denn? Also ist doch Quatsch. Ich kann noch, ich will noch, ich möchte noch. Ne? So.
Ja, das würde ich jetzt so genau unterschreiben.
Ja?
Ja.
So
ja.
Ist es.
Ja.
Möchte ich auch mal. Also wenn ich es mir so wünsche.
Du hättest auch irgendwann mal loslegen können.
Nein, ich meine einfach so, wenn man dann so da sitzt und sich sagt, hier, ich bin jetzt, helfen Sie mir noch mal kurz, 70?
Knapp, ja, in ein paar Monaten 70.
Ja, dann sage ich aber 69, das ist ja. Das anstandshalber ja. Hier. Sind 69 Jahre, wenn ich mal 69 Jahre alt bin und ich dann so sitze, sage ich, nee, genau so wie ich es unterschreibe, das finde ich super.
Ja, stimmt. Ist aber auf dem Niveau auch häufig.
Ja?
Ja. Sehr, sehr beliebter Steinbeiser ist von einigen Jahren mit 78 in Rente gegangen, aber auch nur, weil seine Frau es verlangt. Und wir alle behaupten, er ist gar nicht in Rente, der hat das einfach.
Er macht es gar nicht wirklich.
Naja, weißt du, wenn du diese Fähigkeiten hast, wie sie ja. Professor Sachs hat,
Ja.
Die hören ja nicht auf, wenn du 60, 70, 80, 85 bist. Da hören diese Fähigkeiten ja nicht auf. Und die Kraft hört ja auch nicht auf. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, also ich habe die Hoffnung, dass je älter ich werde, ich wieder kräftiger werde, weil die Kinder mich nicht mehr so beanspruchen. Und ich, es wäre ja auch schade, um so viel Können, um so viel Wissen, um so viel Genialität, wenn diese jetzt im Gartenstuhl bleiben müsste.
Genau, das ist der Punkt, ja. Genau so.
Und ja. Das Gefühl geht ja auch nicht weg, dass man Erfahrung weitergeben will, ne? Und auch, wie Sie es eben mit dem Mittelstand sagten, dass Sie gesagt haben, da ist Potenzial da, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, ne?
So wie bei, ich hatte es ja vorhin mit den Studenten beschrieben, so wie die Studenten dankbar sind, wenn jemand mit viel Erfahrung kommt und ihnen berichtet, wie das wahre Leben draußen aussieht, so ist es mit dem Mittelstand genauso, nicht? Da ist ein Riesenbedarf da und dieses Wissen, das man angesammelt hat, deckt sich doch mit dem Bedarf, der draußen ist, nicht? Und wenn man Wissen, Erfahrung mit dem Bedarf zur Deckung bringt, was kann es Schöneres geben?
Ja.
Ich glaube auch, dass sie so viel Aufwand betrieben haben, in den letzten Jahrzehnten, dieses Wissen und Können anzueignen. Das ist, formuliert als Aussage, aber ist auch als Frage gemeint, auch ein bisschen süchtig macht, das weiterhin umzusetzen. Denn sie werden ja jedes Jahr besser. Also sie sind ja heute besser als vor 30, 40 Jahren, weil sie mehr Netzwerk haben, mehr Erfahrung haben, schon mehr erlebt haben. Dann zu sagen, nee, jetzt lasse ich alles liegen und mache das nicht mehr weiter, passt nicht, oder?
Nee, um Gottes Willen. Ja. Ich hatte ja vorhin ganz kurz mal erwähnt, Leerlauf bedeutet, das hat jetzt muss ich Sie korrigieren, nichts mit Sucht zu tun, sondern okay. So ein bisschen was mit, da fällt einem die Decke auf den Kopf. Ah, ja? Okay. Ich muss raus, ich muss zu den Menschen, ich muss sehen, ich muss in Betriebe rein, gemeinsam etwas nach vorne treiben. Weil, wie gesagt, man sieht's, spürt's, hört's, sieht's jeden Tag, was Bedarf draußen da ist.
Ja. Ich habe viele Folgen Systemkompetenz mit aufgezeichnet. Wir haben
alle.
Stimmt, ich war bei allen dabei. Winfried, du ja. Aber ich muss sagen, heute ist mir das ein oder andere Mal so ein bisschen eiskalt den Rücken runtergeflossen. Ich weiß gar nicht, wie Sie das sehen, Herr Sachs, auch wenn da immer so, wenn so Sie gelobpreist werden. Aber es ist schon Wahnsinn, was Sie gemacht haben in Ihrer Zeit. Und ich glaube, das haben die Hörerinnen und Hörer jetzt auch in dieser Podcast-Folge auch mal im Detail so ein bisschen erfahren, wobei es natürlich noch viel, viel mehr Details zu erzählen gäbe. Aber ich fand es sehr toll, dass Sie da waren. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen gefallen.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Freut mich. Und Winfried, wir werden ja weiter produzieren.
Auf jeden Fall.
Ja. Wir haben noch weitere Ideen und vielleicht haben wir heute auch noch ein paar Ideen für neue Folgen gekriegt.
Auf jeden Fall.
Wunderbar. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für euer Zuhören bei Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Wir werden weitere Folgen produzieren. Ihr könnt diesen Podcast aber gerne, wenn ihr wollt, bei Spotify, bei Apple, ihr habt es ja auf eurem Handy als App drauf, einfach abonnieren. Dann bekommt ihr nämlich mit, wenn es mal wieder eine neue Folge gibt. Und dort wird natürlich auch die Folge hier mit Professor Hans-Ulrich Sachs sein, die wir heute aufgezeichnet haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.